Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Das Handwerk ist ein handfester Helfer in Sachen Energiewende. Egal, ob es darum geht, die alte Ölheizung gegen die klimafreundlichere Wärmepumpe auszutauschen, eine Wallbox fürs E-Auto am Haus zu montieren oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben. Fabian Tenk von der Energieagentur NRW spricht mit Handwerksmeister Frank Struck und Gabriele Poth von der Handwerkskammer Düsseldorf über Fachkräftemangel und Zukunftsideen. Herzlich willkommen zur 16. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Herzlich willkommen, Frau Poth.
Ja, hallo, Herr Tenk.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute über die Rolle des Handwerks für das Gelingen der Energiewende und haben uns da heute auch Unterstützung geholt von einem familiengeführten Handwerksunternehmen aus Essen. Hallo, Herr Struck, schön, dass Sie auch dabei sind.
Hallo, Herr Tenk.
Ja, Frau Poth, ich arbeite mit Ihnen und Ihren Kollegen eng in verschiedenen Netzwerken zusammen, darunter kommunale Klimaschutz- und Sanierungsbündnisse, Mobilitätspartnerschaften und Solarinitiativen. Und dort erlebe ich Sie ja stets als großen Motivator. Was motiviert denn Sie und Ihre Kollegen, sich denn so in Sachen Klimaschutz zu engagieren?
Naja, wir sind beim Handwerk beschäftigt. Also ich arbeite bei einer Handwerkskammer und wir sind davon überzeugt, dass mittelständische Wirtschaft was ganz Faszinierendes ist, weil die Unternehmen sind meist kleinere Unternehmen, die aber eine unglaubliche Innovationskraft mitbringen. Die glauben an ihre Betriebe, die glauben an ihre Beschäftigten und die glauben auch an die Sache, die sie tun. Sie sind also von ihrem Tätigkeitsfeld sehr überzeugt, weil sie eben auch immer etwas produzieren. Wenn sie arbeiten, kommt dabei richtig was raus. Es ist kein Stück Papier, das ist echt. Das ist Realwirtschaft und das fasziniert. Das fasziniert auch langjährige Beschäftigte bei Handwerkskammern, die mit den Unternehmen zu tun haben, also im persönlichen Kontakt stehen.
Und wenn Sie das noch ein bisschen ausführen können, wo sind die Berührungspunkte zwischen Handwerk und Klimaschutz?
Wir sind die offiziellen Ausrüster der Energiewende. Alles, was wir vor Ort in den Kommunen bei den Verbrauchern installieren, hilft letztlich, Energie einzusparen oder effizienter zu werden. Und damit trägt es zu diesem Beitrag, den wir alle zur CO2-Minderung haben, bei. Das heißt, es ist ganz zentral. Wenn Handwerk nicht wäre, gäbe es keine Energiewende.
Ja, Herr Struck, Sie mit Ihrer Firma Elektro-Struck GmbH sind mittlerweile in dritter Generation im Elektrohandwerk tätig und haben an Ihrem Standort in Essen 28 Mitarbeiter. Welche Aufgaben nehmen Sie denn dort beim Ausbau, auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien?
Da sind wir in mehreren Bereichen halt tätig, die mit der Energiewende zu tun haben. Altbekannt sind ja die Photovoltaikanlagen, die oben auf den Dächern entsprechend Licht in Strom umwandeln. Dann kommen die Energiespeicher dazu, um entsprechende Energiegewinnung tagsüber eben abends auch nutzbar zu machen. Das Ganze wird jetzt auch noch kombiniert mit E-Mobilität. Ja, Wärmepumpe ist ja auch schon eine Jahrzehnte bekannte Technik, um entsprechend Wärme für die Gebäudeheizung zur Verfügung zu stellen. Also im Endeffekt sind wir diejenigen, also das Handwerk, Elektrohandwerk, diejenigen, ohne Strom geht zurzeit nicht viel.
Ja, ich höre das schon raus. Sie sind der Ausführer der Energiewende. Ich denke, auch in Zukunft sind ja mit Hinblick auf die Strom- und Wärmewende auch mit weiteren Innovationen im Gebäudebereich zu rechnen. In welche Richtung bewegt sich denn das Elektrohandwerk?
Also wir sprechen ja sehr stark davon, dass wir sehr viel elektrifizieren werden. Wir werden die Erneuerbaren nutzen und dann mit Strom im Prinzip viele Funktionen im Haus und auch in Unternehmen auslösen, also im Prinzip nähren, also den Strom da reinschicken dann. Insofern hat das Elektrohandwerk eine ganz, ganz zentrale Funktion. Deswegen sind wir gerade auf diese Baugewerke sehr fixiert, weil sie werden diese ganzen Einsparungen und Effizienzgewinne erzielen müssen. Das ist einfach zentral, dass das Handwerk dort nicht nur eben handwerklich super aufgestellt ist, sondern eben auch gleichzeitig noch eine Botschafterfunktion hat in diese Richtung. Ne? Und das erfordert wirklich, immer auf der Höhe der Zeit zu sein und im Prinzip alle technischen Varianten und Variationsmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten, Lösungen tatsächlich parat zu haben.
Herr Struck, wie sehen Sie das? Können Sie uns schon einen Blick in die Zukunft geben? Welche Technik wehrt sich vielleicht auch in der Zukunft und welche Technik ist vielleicht, wo man schon absehen kann, in den nächsten Jahren überholt?
Ja, Glaskugel gucken ist immer schwierig. Sicherlich hat das mit den in Sachen Speichern wird es wahrscheinlich auch zukünftig vielleicht auch andere Materialien, andere Speichermedien geben. Vielleicht fällt so ein Elektrospeicher auch weg in Sachen Batterie. Vielleicht wird dann auch der Strom direkt in Wasserstoff vielleicht umgewandelt und man kann sowas dann mit einer Brennstoffzelle kombinieren als Heizung anstatt einer Wärmepumpe. Ich glaube, in dem Bereich wird sich was ändern.
Energiewende ist eines der großen aktuellen Themen. Viele junge Leute wollen sich ja in der Energiewende engagieren. Ein Job im Handwerk, höre ich daraus, bietet sich da an. Können Sie auch erklären, warum?
Ja, weil wir suchen händeringend Fachkräfte, also Menschen, die hier eine Ausbildung absolvieren und die entsprechend auch abschließen. Ohne Personal lässt sich draußen nichts aufbauen und nichts montieren und nicht in Betrieb nehmen. Da gibt es auch einige, die sich bewerben, aber ich muss feststellen, dass also die Qualität der Bewerbung halt doch nicht zum Job passt. Die Anforderungen in den Handwerksbetrieben sind dann doch oder in den Ausbildungsbereichen sind doch gestiegen, gerade was Naturwissenschaften, Technik betrifft. Da fehlt es doch bei vielen Bewerbern noch an den passenden Noten und Qualifikationen. Nichtsdestotrotz versuchen wir immer mit dem, was kommt, das Beste draus zu machen. Haben da auch viele Möglichkeiten von Förderung und auch Forderung. Da sind wir immer stetig dabei, versuchen unser Bestes und man muss immer vorwärts gucken, sonst kommt man auch nicht weiter.
Also ich kann das völlig spiegeln, was Sie sagen, Herr Struck. Ich denke, wenn man das einmal umdreht von der Aussage her, dann heißt das nichts anderes, dass die Anforderungen natürlich aufgrund der Technologieentwicklung gestiegen sind. Und gleichzeitig dürfte das aber natürlich auch dazu führen, dass es eine Aufwertung des handwerklichen Standes gibt. Ja, nicht umsonst denken wir darüber nach, wie wir auch unsere duale Ausbildung mit akademischen Ausbildungsgängen verzahnen, damit noch ein besseres Verständnis des Handwerks für die akademischen Absolventen und andersrum aber auch entsteht.
Diese Sachen bieten wir ja auch an, auch für Leute, die jetzt Abitur machen. Wir bieten ja auch an eine triale Ausbildung. Das heißt, wir haben eben die Ausbildung hier im Betrieb, wir haben die Ausbildung in der Berufsschule. Man kann nebenbei noch einen Betriebswirt machen. Und dann habe ich entsprechend dort schon mal einen Betriebswirt in der Tasche, wenn ich meine Ausbildung fertig habe und kann dann direkt zur Meisterschule und nach 5 Jahren bin ich komplett durch mit allem. Wenn ich will, könnte ich sogar nachher noch studieren gehen. Also noch mal einen Master oder Bachelor machen, da haben wir viele gute Perspektiven für die Zukunft.
Wo können sich denn junge Menschen informieren, wenn sie sich auch beruflich im Bereich Klimaschutz wiederfinden wollen?
Wir haben natürlich über unseren Fachverband eine Internetseite. Das ist die www.feh-nrw.de. Da wird also schon zu dem Thema, auch zu den Berufen kann man sich dann schlau machen. Da gibt es die unterschiedlichen Berufsbilder, die da dargestellt werden. Und www.e-zubis.de, das ist so eine Seite speziell für Interessenten, was die Berufsbilder und Ausbildung betrifft im Elektrohandwerk.
Für die Handwerkskammern kann ich vielleicht noch anmerken, dass wir natürlich auch Ausbildungsberater haben. Also wer mal genauer hineinhorchen möchte und Fragen beispielsweise zu den vielen YouTube-Videos, die auch übers Handwerk im Netz stehen, hinaus dann noch weitere Fragen hat, der kann ruhig mal einen Ausbildungsberater anrufen oder direkt zur Kreishandwerkerschaft sich wenden. Denn die Kreishandwerkerschaften sind in den Kreisen und in den Städten da, um auch den jungen Menschen Fragen zu beantworten. Denn die bilden sie ja auch aus in ihren Werkstätten. Ne? Also immer ein Herz nehmen und direkt hin und Fragen stellen. Das ist eigentlich das Klügste, was man machen kann.
Ja, ich denke nochmal ein guter Hinweis, sich auch an die örtlichen Kreishandwerkerschaften zu wenden. Ja, man hört insgesamt raus, dass es sich hier um absolutes Zukunftsfeld handelt. Gleichzeitig, das haben Sie ja schon gesagt, leidet das Handwerks unter einem Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Ist es denn so, dass die Energiewende eventuell auch daran zu scheitern droht, dass es einfach an Handwerkern fehlt, die die Projekte auch umsetzen?
Ja, das möchte ich jetzt nicht befürworten oder ausschließen, aber man könnte es schneller machen, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten, die dann die Anlagen auch umbauen, weil die Kunden sind gerade sehr intensiv dabei, ihre Immobilien entsprechend zu modifizieren, energietechnisch zu optimieren. Und ja, wir haben wochenweise Vorlauf, gerade wenn Anfragen reinkommen. Wir haben jetzt natürlich auch gerade durch die Lieferproblematik Probleme, Rohstoffe zu bekommen. Das heißt, Industrie ist gerade so ein bisschen ausgebremst, was die Lieferbarkeit von bestimmten Produkten angeht. Da haben wir ja viel in der Warteschleife liegen, was uns jetzt terminlich wieder zugutekommt. Wir schieben die Aufträge halt ein bisschen weiter, bis die Produkte dann da sind. Aber man könnte mehr machen. Also wenn wir mehr Mitarbeiter hätten oder auch Betriebe hätten, dann könnte man da etwas die Sache forcieren, ja.
Das soll natürlich nicht heißen, dass Kunden dann unzufrieden sind und denken sich, naja, dann frage ich mal irgendeinen, der mir dann so macht. Da kommt meistens nichts bei rum. Das ist die schlechteste.
Die haben ja die gleichen Probleme. Die kriegen die Rohstoffe ja auch nicht. Die kriegen die Wollboxen auch nicht. Und die Boxen, die sie jetzt in Bauhäusern kriegen, die sind halt nicht förderfähig zum Teil. Also insofern beißt sich die Katze da wieder in den Schwanz. Nein, also die gerade solche Sachen, die sind wichtig, dass die eben durch den Fachbetrieb auch entsprechend montiert in Betrieb genommen werden. Da sind Regularien, die man mit dem Netzversorger einhalten muss, mit Anmeldungen beim Energieversorger. Da kann man eine Menge falsch machen, was dann ziemlich teuer und auch ziemlich gefährlich ist.
Finden da Gespräche, Frau Poth, auch mit der Politik statt, um diesen Handwerk, um diesen Fachkräftemangel vorzubeugen für die Zukunft?
Ja, wir versuchen natürlich, das Handwerksbild gerade zu rücken, die Attraktivität herauszuarbeiten. Wir rennen da natürlich gegen jahrzehntelang gewachsene Vorstellungen an, auch tradierte Vorstellungen, die die Eltern an die Kinder weitergeben oder wo die Eltern eben besondere Anforderungen haben, dass das Kind unbedingt studieren muss, auch wenn es gar nicht studierfähig ist, denn nicht jeder fühlt sich hinterher mit Papier wohl und kommt überhaupt durch so ein Studium durch. Und dann ist es für die Eltern eigentlich ratsamer, das Kind genau zu hinterfragen und zu fragen, wo möchte es denn hin und sich dem Kind ein bisschen mehr zu widmen und mal zu gucken, wo liegen denn die eigentlichen Potenziale, die das Kind hat und sich dann darauf zu besinnen, dass eben hier auch ja nun zukunftsfeste Jobs zu erhaschen sind, ja. Und wir können natürlich insgesamt mit der Politik darüber Gespräche führen, dass wir die Ausbildung noch mehr verzahnen, dass wir da diese Hürden zwischen akademisch und handwerklich auflösen. Denn letzten Endes ist das nicht gerechtfertigt, dass wir da solche Unterschiede machen. Und im Übrigen ist es so, dass auch die Gehälter bisweilen gar nicht weit auseinander liegen. Ja, denn ne, Handwerk hat immer noch goldenen Boden und ein guter Monteur, der verdient auch richtig.
Vielleicht einfach mal an Herrn Struck jetzt gerichtet. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit wir den Fachkräftemangel auch im Handwerk in den Griff bekommen?
Ja, dass man die berufliche Bildung entsprechend mit einem Studium gleichsetzt. Das heißt, dass die berufliche Bildung auch kostenneutral sein sollte. Zurzeit wird die ja im schulischen Bereich natürlich getragen übers Land. Aber die betriebliche Ausbildung bezahlt ja meistens dann auch, bezahlt eigentlich immer der Handwerker. Das heißt, die Auszubildenden kriegen bei uns ja auch ein entsprechendes Entgelt für ihre Ausbildung. Das steigert sich natürlich auch jedes Jahr immer mehr, wie ich festgestellt habe, um eben auch den Beruf attraktiv zu machen. Wir haben aber eine Diskrepanz zum Beispiel, dass eine Meisterschule, ich rede jetzt mal so vergleichbar mit dem Studium, ein Studium ist kostenfrei für den Studierenden. Der geht dahin, hört sich seine Vorlesung an, macht seine Klausuren, schreibt seine Arbeiten, macht seinen Master, Bachelor und ist dann fertig und hat dort noch BAföG entsprechend nutzen können für seinen Unterhalt. Okay, Master BAföG gibt es auch, aber die Anmeldung zur Meisterprüfung, da fangen wir mal bei 6.000 Euro an. Je nach Handwerksberuf kann das auch mal weit höher sein. Die muss der Meisteraspirant, der also dort die Meisterschule besucht, erstmal aus seiner Tasche bezahlen. Klar, wenn er die Meisterprüfung besteht, ist es natürlich möglich, dass er dann entsprechende Teile erlassen kriegt in einer bestimmten Zeit. Nur wir haben dort auch Leute, die Meisterprüfung nicht beim ersten Mal bestehen und die müssen dann wieder von vorne anfangen. Das finde ich nicht gerecht, dass also eine Meisterprüfung dort auch Geld kostet. Wenn das nicht so wäre, dass wie im Studium wäre, kostenfrei wäre, dann hätten wir auch mehr Meisteraspiranten und entsprechende qualifiziertere oder Möglichkeiten, sich auch beruflich so weit zu qualifizieren, wie es Studierende auch halt können.
Ich möchte jetzt zurückkommen zu den Klimazielen auf Bundes-, Landes- oder auch auf Kommunalebene. Hier haben sich ja Städte wie Düsseldorf, Neuss oder Münster wollen ja bereits bis 2035 klimaneutral sein. Jetzt nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch für Wirtschaft und auch die Bürger mit einbeschlossen. Wie bewerten Sie das denn aus Handwerkersicht, diese Ziele?
Ja, die sind ambitioniert, kann man nicht anders sagen. Wir stehen grundsätzlich Gewehr bei Fuß für solche Sachen, weil wir haben als Kammer Düsseldorf das Klimaschutzgesetz damals mit unserem Zentrum für Umwelt, Energie und Klima in der Entstehungsphase begleitet. Wir waren mit an Bord, als der Klimaschutzplan entwickelt wurde. Und wir haben es damals als sehr einsichtig angesehen, dass der Klimaschutz ja nun da stattfindet, wo die Bürger leben und wirtschaften, also wo die Unternehmen auch sind. Das ist in den Kommunen. Und deswegen haben wir die Kommunen gemeinsam mit natürlich mit den Kreishandwerkerschaften vor Ort gefragt, ob wir nicht uns mal zusammentun sollen und schauen sollen, wo es denn Synergieeffekte geben könnte, wenn wir einen Plan uns machen, einen Vertrag aufsetzen, so eine Selbstverpflichtung, dass wir daran arbeiten wollen und dass wir diese Dinge gemeinsam angehen. Dieses Modell hat in vielen Städten für Nachahmung gesorgt. Und wir sind jetzt in der Lage, überall dort, wo die Städte darüber nachdenken, klimaneutral zu werden, sind wir in der guten Situation, dass wir sofort Ansprechpartner haben. Also die Städte sprechen uns dann auch sofort an und sagen, wollt ihr da mitmachen? Natürlich wollen wir da mitmachen. Ich meine, wir sind geborene Partner, weil unser Handwerk hat in diesen Dingen ja auch sein Geschäft. Ja, also das kommt richtig gut aus. Und das heißt, man könnte sich, und man kann sich dann, und das wird man auch tun, vereinbaren, wie man die Verbraucher und aber auch die Unternehmen mehr motiviert, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, jetzt effizienter zu werden, jetzt um sich in der Wärmewende neu aufzustellen, also tatsächlich ganz konkret da dran geht, CO2 einzusparen. Und kommt es natürlich aufgrund der Zusammenarbeit auch zu guten Ideen. Beispielsweise, dass man nochmal ganz gezielt, das machen wir in diesen Masterplan, dass man ganz gezielt mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Also dass man, ne, denn die Wissenschaft will ja auch diese Zielsetzungen erfüllen. Und die braucht auch das Handwerk als Partner, weil das Handwerk halt der Umsetzer ist. Und aus dem Handwerk zu lernen und vom Handwerk zu lernen, wie es denn besser gehen können, die Anforderungen des Handwerks wiederum aufzugreifen, das merkt man bei den Partnern, das ist ein wichtiges Ziel. Deswegen sind jetzt die Pakte, die überall entstehen, gut, weil sie uns in eine systematische Arbeitsbewegung dort bringen. Wir sind immer im Austausch, wir können dann justieren, wenn was nicht hinhaut. Und Handwerk kann dann ganz gezielt und an der Seite der Kommune Botschaften in die Kundschaft hineintragen. Das macht Sinn.
Und da haben wir ja jetzt auch einige Partnerschaften, so also in Essen speziell Mobilitätspartnerschaft und die Solarmetropole NRW, wo auch wirklich dann Betriebe innerhalb des Betriebes so investiert und umgebaut haben, um möglichst CO2-neutral zu werden mit bestimmten Umbaumaßnahmen und Investitionen. Da gab es auch entsprechende Betriebsbesichtigung. Also ist schon so, dass, genau, wo wir dann wirklich, auch bei den Handwerksbetrieben ist es ja so, wir haben ja oftmals kurze Wege, weil wir ja lokal tätig sind, wenigstens die meisten Installateure. Viele haben auch schon Elektroautos oder Elektrolieferwagen. Jetzt gerade bei Schwerlast vielleicht nicht. Dann denke ich noch, Mobilitätspartnerschaft war ja Thema, auch Jobrad war ja auch so eine Geschichte, wo man dann entsprechend Mitarbeitern dann das schmackhaft macht, mit dem Fahrrad eben zum Betrieb zu fahren und wieder zurück. Das sind alles so kleine Bausteine.
Was kann denn ein Handwerksunternehmen im eigenen Betrieb zum Klimaschutz beitragen? Also was tun Sie konkret bei der Elektrostruck GmbH für den Klimaschutz?
Wir haben jetzt inzwischen 4 Elektroautos. Wir werden nach und nach unseren Fuhrpark entsprechend auch ändern. Ein paar Fahrzeuge müssen wir immer noch als Dieselfahrzeug haben, wegen der Größe und auch wegen dem Anhängerlast, weil wir eben Elektrofahrzeuge mit Anhängerkupplung oftmals nicht die Lasten ziehen können. Da werden wir immer noch ein paar Autos brauchen. Wir haben hier ein Jobrad in der Firma, überlegen noch ein zweites anzuschaffen. haben auch überlegt, entsprechend für die Meister eben ein Auto zur Verfügung zu stellen. Habe ich eine Anfrage gestartet, leider noch keine Angebote bekommen für einen kleinen Wagen, wo man dann eben durch die Stadt fährt, um auch entsprechend Parkplätze zu kriegen bei schlechtem Wetter. Ansonsten nehmen die auch immer gerne das Jobrad von dem Mitarbeiter, was dann hier gerade rumsteht, wer im Büro sitzt. Das ist immer ein Steinchen, was den nächsten Stein ankickt und dann geht es halt immer so weiter.
Da legen viele Kunden Wert drauf, dass sie es mit einem Handwerksbetrieb zu tun haben, der auch Verantwortung zeigt. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, wie komme ich denn jetzt zu so einem Handwerker, ja? So, und der Kreishandwerksmeister, also der oberste Meister in der Stadt Essen, der Herr van Beek, der hat sich dazu entschlossen, eine Plattform zu gründen, und zwar heißt die www.lokaleshandwerk zusammengeschrieben.de. Und auf dieser Plattform kann man dann sehr, sehr schnell solche engagierten Handwerksbetriebe finden. Deswegen hat das auch andere Kreishandwerkerschaften überzeugt und die haben sich diesem Partnerschaftsmodell angeschlossen. Das heißt, in großen Teilen des Ruhrgebiets haben wir jetzt eine Plattform, wo ich wirklich direkt einen Handwerker ansprechen kann mit dem Versprechen, dass der sich auch zurückmeldet.
Wie ist es denn jetzt zum Thema Fördermittel? Hat das Handwerk da überhaupt Zeit, sich da intensiv mit zu beschäftigen und diese Fördermittel auch an den Kunden weiterzutragen und den Kunden diesbezüglich auch zu beraten?
Also das liegt ja natürlich in unserem Interesse, dem Kunden natürlich optimal zu beraten. Da gehört es natürlich zu, dass man sagt, dass es bei den Wallboxen entsprechende Förderungen gibt, KfW 440, oder dass es bei den Batteriespeichern, bei den Photovoltaikanlagen Förderungen gibt. Sind natürlich super Förderangebote, die natürlich die Anfrage oder die Nachfragen jetzt nochmal befeuern zusätzlich. Das sind schon ja, Umsatzerhöhungsmaßnahmen.
Und hinsichtlich des Förderdschungels, den wir ja tatsächlich haben, weil es ist alles komplex und es gibt für viele Bereiche Förderung, es gibt Bundesförderung, es gibt Landesförderung, es gibt zum Teil Förderung von den Kommunen her. Da hat sich ja die Energieagentur NRW ein schönes Instrument ausgedacht, mit dem Handwerker natürlich auch arbeiten, das Fördernavi, um grundsätzlich da einen Überblick zu bekommen. Also die Handwerksunternehmer sind meines Erachtens nach bemüht, dem Kunden hier zur Seite zu stehen, und leisten da auch viel Beratung.
Die Fördermittel, die wir jetzt gerade angesprochen haben, das ist natürlich der eine Weg, Anreize zu schaffen. Das andere, das erwähnten Sie vorhin auch schon, sind die zunehmenden Auflagen, auch fürs Gewerbe. Also gibt es ja auf Bundesebene, sind die Klimaziele 2030 ja in dem Klimaschutzprogramm 2030, dem sogenannten Klimapaket, verankert. Zentraler Baustein da drin ist ja eine CO2-Bepreisung für die Bereiche Verkehr und Wärme, die ab Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist und nun schrittweise gesteigert wird. Das heißt also, wer CO2 verursacht, muss dafür ab dieses Jahr auch besonders dafür zahlen. Was bedeutet denn diese CO2-Abgabe für Handwerksbetriebe?
Ganz grundsätzlich muss man zunächst mal sagen, wenn, und das haben wir bis jetzt gemacht, wenn man Umwelt einfach immer nur verbraucht und nicht einpreist, dann muss man sich hinterher nicht wundern, wenn man nicht in so eine Klimaschutzkurve reinkommt, weil das geht nicht. Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren und dann müssen wir auch ehrlich sein und dann müssen wir auch solche Bereiche da einbeziehen. Das war lange überfällig. Wir brauchen allerdings auch einen CO2-Preis, der eine Lenkungswirkung hat, aber nicht gleichzeitig dazu führt, dass in der Einführungsphase sozusagen für alle die Effekte nicht richtig zum Tragen kommen. Deswegen haben wir auch einen Staffelpreis da angesetzt. Das ist neu. Das haben wir so noch nicht gedacht. Ja? Wir müssen unser Mindset erstmal auch entscheidend ändern. Aber letztlich kommt das jedem zugute, wenn es da einen Preis gibt, wenn er einsparen kann. Und dabei hilft ihm dann auch sein Handwerker. Wie beurteilen Sie das, Herr Struck?
Ist natürlich für jeden Betrieb einzeln zu beachten, was für ihn zielführend ist, sinnig ist. Natürlich wird jetzt über diese CO2-Besteuerung dort eine oder Abgabe entsprechend ja, eine Notwendigkeit mehr gefördert, sich damit zu beschäftigen. Ich kann es eigentlich nur unterstützen. Die Natur ist endlich. Wir können also nicht unendlich dort die Natur immer verbrauchen, wie die Frau Poth das gerade schon sagte. Und uns nicht wundern, wenn es nachher mal Probleme gibt. Und der Weg dahin mit dieser CO2-Steuer ist schon für mich gesehen richtig. Wie ich schon erzählt habe, mit den Elektroautos sind wir da auch wirtschaftlich auf dem richtigen Weg. Das rechnet sich.
Sie sagten ja bereits, dass ein Weg daraus sein kann, den PV-Ausbau voranzutreiben. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, dass wir jetzt in NRW schneller mit dem PV-Ausbau vorankommen?
Ja, wir haben bei Photovoltaik natürlich gerade hier im Ruhrgebiet das Problem, heißt Problem, aber wir haben eine ziemlich große Ballungsdichte. Es gibt auf dem Land mehr Einfamilienhäuser, die Dachflächen zur Verfügung haben, wo man es einfach draufsetzen könnte. Nur da sind natürlich hier im städtischen Bereich, weil es alles eng ist und sehr kompakt ist, natürlich viele Flächen, die dann nicht genutzt werden können oder nicht optimal ausgenutzt werden könnten.
Wie kriegen wir mehr Leute begeistert, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen? Was muss da passieren?
Ich habe viele, viele Kunden, wo es eben, viele will ich jetzt nicht sagen, aber es gab der einen oder anderen Kunden von den Anfragen, die ich hier habe, die würden gerne, können aber eben nicht aus eigentumsrechtlichen Verhältnissen her. Und da gibt es politisch gesehen oder rechtlich gesehen noch Nachholbedarf. Also das müsste man vereinfachen, um diese Flächen gerade im Mietsbereich auch nutzen zu können. Weil das sind meistens auch große Dachflächen, wo eine Menge Leistung drauf passen könnte.
Ja, also wir haben ja mit dem Regionalverband Ruhr, das ist die Klammer um 54 Kommunen und Kreise im Ruhrgebiet, haben wir eine Kampagne gemacht und haben mit den Kreishandwerkerschaften gemeinsam runde Tische eingerichtet, wo eben die Kommune und die Handwerker vor Ort sich darüber unterhalten haben, was können wir für Aktionen machen. Die Städte und der RVR, also der Regionalverband Ruhr, der hat vorgemacht, wie man mit kleinen Förderbeiträgen, also von 300 Euro pro Anlage, richtig eine Werbewirksamkeit entwickelt, sodass der Kunde sagt, naja, was ist das denn, da kriege ich 300 Euro. Und das sind so kleinere Maßnahmen. Städte haben das übernommen. Wir haben das in 15 Kommunen gemacht. Herr Struck hat auch so einen Stammtisch mit betreut und hat auch hier in Essen Maßnahmen, also auf dem Marktplatz beispielsweise, sich mit der Stadt präsentiert und hat Auskunft gegeben über Sinn und Nutzen einer solchen Anlage. Also solche Maßnahmen sind natürlich ganz, ganz wichtig, die sind gut. Was natürlich der erste Schritt ist, ist mal dem Kunden auch zu sagen, guck doch mal, die Städte haben bisweilen und der RVR, also der Regionalverband, hat auch ein Solarkataster, ein Solardachkataster. Da kann man draufgeben, gibt seine Adresse ein und dann sieht man direkt, ob das Haus schon die richtige Lage hat. Sollte natürlich irgendwie ordentlich ausgerichtet sein, damit da möglichst viel Sonneneintrag stattfinden kann. Ja, und dann ist da immer ein bisschen Berechnung, wie viel Dachfläche ist da. Und dann fängt man ja schon an. Dann guckt man, boah, ich kann so und so viel Quadratmeter drauf tun. Und dann gibt es auch dann den Ertrag unten. Das rechnet einem das alles aus. Das ist mal so eine Anfütterung. Und dann kann man von dort aus natürlich auf diese besagte Plattform schwippen, lokaleshandwerk.de, wo der Regionalverband gesagt hat, das ist toll, da finden wir dann auch die Fachleute. Also da bieten wir dir im Prinzip eine Liste von Fachleuten an. Solche Sachen sind sehr schön. Man kann natürlich auch folgenden Weg gehen. Wenn man nicht die Dachfläche hat und man möchte sich aber engagieren, dann könnte man zum Beispiel so eine Energieerzeugungsgenossenschaft wie die der Kreishandwerkerschaft Oberhausen, Mülheim nutzen, denn da hat sich das Handwerk, das Innungshandwerk, hat sich Partner gesucht und hat eine Energieerzeugungsgenossenschaft aufgebaut und die baut auf städtischen Dächern Solaranlagen. Und dann hat man eine kleine Einlage, also man hat einen Genossenschaftsbeitrag und dann bekommt man natürlich auch in absehbarer Zeit eine Dividende und das Geld arbeitet ganz anders als bei Nullzinspolitik, das Geld einfach überhaupt nicht arbeitet. Und bei dieser Erzeugungsgenossenschaft und bei dieser Art von Geldanlage, ja, da arbeitet das Geld noch in guter Weise, also für einen guten Zweck. Das sind natürlich auch schöne Modelle, wenn man selbst keine Dachfläche hat. Da kann man sowas machen. Und ich meine, da merkt man auch, wie tatkräftig Innungshandwerk ist. Der dortige Kreishandwerksmeister Bischof seines Berufs her Metzgermeister, also Fleischer, der hat das Heft in die Hand genommen und hat gesagt, das können wir, das bieten wir der Stadt an, da unterstützen wir die Klimaschutzaktivitäten unserer Kommune und es gibt ein Dach auf dem städtischen Rathaus. Punkt. So. Das wäre sonst nicht da. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube, das, was Herr Struck vorhin gesagt hat, dass man im Bekanntenkreis dieses Thema anspricht und wirklich mal zum Thema macht, also dass man eine Kommunikation darüber hat und dass man dann auch sagt, ich finde das klasse, ich habe sowas, ich bin stolz darauf, dann möchte andere das auch haben. Das sind so die Dinge, die passieren müssen in den Städten und Kreisen.
Ja, ich höre auf jeden Fall raus, dass es ein Dreisprung ist aus Motivation, Informationen, Anreize schaffen, als auch vielleicht über einen CO2-Preis eine Lenkungswirkung hin zu erzeugen. Sie sprachen gerade nochmal davon, wenn man kein eigenes Dach zur Verfügung haben. Auch Struck, Sie sagten das. Woran hapert es denn beim Mieterstrom?
Der Mieterstrom ist so, dass ich also die Dachfläche der Gemeinschaft hier habe und ich muss diese PV-Anlage, also sprich Photovoltaikanlage, einem Zähler zuordnen, also einem Zählpunkt zuordnen. Und wenn ich dort jetzt den Allgemeinstromzähler nehmen würde, wäre ich da schlecht beraten, weil der ja gerade mal 500, 600 Kilowattstunden im Jahr produziert an Bezug und die Einspeisung ein Vielfaches davon dann sein würde. Bei den jetzigen Vergütungspreisen macht das wenig Sinn, weil wir ja den Strom eigentlich vor Ort selber verbrauchen wollen, der auch erzeugt wird, um die Netze zu entlasten. Sprich, man müsste diese komplette Anlage der Zähler so konstruieren, dass es eigentlich einen Hauptbezug und Abrechnungszähler gibt und alle anderen dann Unterzähler wären. Aber dann würde der Eigentümer von dieser Immobilie dann als Stromlieferant auftreten müssen. Mit allen rechtlichen Pflichten auch dabei, abrechnungstechnisch, EEG-Umlage und. Da haben die meisten keine Lust zu. Also ich kenne keinen, der da Lust zu hat. Bei einer Eigentümergemeinschaft müssen ja alle Eigentümer auch mit einverstanden sein. Wenn ich da also jemanden habe, der da, weil er vielleicht entsprechende finanzielle, alterliche, andere Einstellungen hat, dann ist das ganze Thema zum Scheitern verursacht. Also das sind so Sachen, die schwierig sind. Wie bei allen Eigentümergemeinschaften, das ist bei den Wallboxen ja auch so ein Thema, im Tiefgaragenbereich oder im Gemeinschaftsbereich dort entsprechende Leistungen zur Verfügung zu stellen, dann für alle langfristig. Also es sind viele Bereiche, wo rechtlich das noch unsicher ist. Da gibt es natürlich Entscheidungen zu, die werden aber alle dann irgendwann mal auch beim Richter nochmal bewertet werden und entsprechend ausgelegt werden. Da gibt es also wenig rechtsgültige Urteile dann zu. Ja, das wollen die meisten halt nicht, weil es eben zu komplex ist.
Ja, wir haben jetzt heute über viele Schwierigkeiten gesprochen. Wir hatten Fachkräftemangel, wir haben jetzt in Schwierigkeiten beim PV-Ausbau gesprochen. Wenn ich Sie jetzt abschließend nochmal frage, was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, aus Handwerkersicht, dass wir beim PV-Ausbau in Zukunft auch gut vorankommen?
Ja, ich bin jetzt kein Jurist, der dieses Thema in Sachen Rechtssicherheit beurteilen und beleuchten kann. Traue ich mir auch gar nicht zu, möchte mich auch gar nicht reinhängen. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass es gerade ein Hindernis ist. Da müsste man sich mit beschäftigen und versuchen, dort einen Weg zu finden, um das dort sinnigerweise unkomplizierter umsetzen zu können. Ansonsten genau allgemein ist, dass man das mehr kommuniziert, dass dort die Erfahrungen mitgeteilt werden, Zahlen mitgeteilt werden, dass man da offensiver mit umgeht. Ein Punkt ist natürlich, dass es teurer wird, Energie zu beziehen und insofern wird es auch immer interessanter werden für den einen oder anderen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn vielleicht die Energie selber erzeugen.
Also ich höre daraus, Sie wünschen sich mehr Ansprache der Bürger, mehr Motivation, damit die Bürger auch zum Handeln kommen.
Ja, das ist ganz richtig. Kann ich Herrn Struck nur drin unterstützen. Er hat ganz zentrale Punkte gesagt gerade. Insgesamt kann man sagen, dass wenn solche Modelle wie unsere Partnerschaften, die wir hier im Kammerbezirk Düsseldorf nach vorne gebracht haben, wenn es die gibt und wenn die erfolgreich sind und die sind seit 6 Jahren erfolgreich, wir haben also immer mehr Städte, die sagen, die hätten da Interesse dran, dann, dann wünschen wir uns von der Politik, dass sie solche Dinge aufgreift und dass sie mithilft, also solche Strukturen überall zu installieren. Und dazu braucht es ganz einfach Menschen. Bislang haben wir in allen unseren Partnerschaften, Masterplan-Aktivitäten mit Städten und Kreishandwerkerschaften eine große Unterstützung von den Klimanetzwerkern gehabt. Das war eine ganz fantastische Idee vom Land zu sagen, wir brauchen Menschen, die in den Regionen, die da was tun wollen, unterstützen, miteinander vernetzen, mit unseren anderen Partnerschaften, mit anderen Netzwerken in Verbindung bringen, die Erfahrungen fließen lassen, das Wissen fließen lassen, das sagt Herr Struck ja auch schon, und die dafür Sorge tragen, dass diese Prozesse in jeglicher Hinsicht irgendwie unterstützt werden. Und das Land hat jetzt gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr sensibilisieren, wir müssen jetzt umsetzen. Wir tun nichts anderes, als in diesen Verbünden umzusetzen. Und deswegen ist es so schade, dass diese Initiative ausläuft. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Wir wissen nicht, ob dieses Modell vom Land weitergefahren wird. Und solche Kräfte fehlen dann. Also mit diesen Netzwerkern, die ja wirklich äußerst engagiert und sehr erfolgreich sich mit den Akteuren ins Benehmen gesetzt haben. Das muss man erstmal hinkriegen, ja, so viele Kontakte aufzubauen und kompetent und freundlich alle Prozesse zu unterstützen. So, und das ist, da wünschen wir uns, da hätten wir uns gewünscht, dass es natürlich bruchlos weitergeht, auch für diese jungen Menschen, die uns da so unterstützt haben, weil die müssen sich jetzt anderswo umsehen. Diese Kompetenz kriegt man nicht mehr zusammen und Kontakte sind erstmal unterbrochen. Das ist eine richtige Delle im Klimaschutz und das ist schade. Aber gegebenenfalls wird die Landesregierung reagieren und doch nochmal schauen und darauf achten, dass Klimaschutz eben auch vor Ort in den Kommunen und insbesondere mit dem Mittelstand, also mit dem handwerklichen Mittelstand umgesetzt wird, um da tatsächlich auch mehr Strukturen zu unterstützen.
Genau. Also der Klimaschutz, der passiert vor Ort. Dafür braucht es einfach Treiber, die Projekte vorantreiben. Dazu braucht es auch Treiber, die zusammenführen. Das machen Sie als Handwerkskammer ja auch sehr viel. Die verschiedenen Bündnisse und Initiativen, die Sie alle begleiten, habe ich ja schon mit aufgeführt. Ja, es braucht auf jeden Fall auch Handwerker, die vorangehen, die neue Techniken in den Markt bringen, wie Sie, Herr Struck, mit der Elektrostruck GmbH und die auch selbst aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ja, ich möchte mich bedanken bei Ihnen für das nette Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, Herr Tenk. Und Herr Struck in jedem Fall. Vielen Dank für Ihre Aussagen, die sehr erhellend waren.
Ja, vielen Dank von mir aus. Danke.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.